So, wir hören auf den Predigttext Markus 7, Verse 24 bis 30. Und Jesus stand auf und ging von dort in das Gebiet von Tyrus. Der ging in ein Haus und wollte es niemanden wissen lassen und konnte doch nicht verborgen bleiben, sondern alsbald hörte eine Frau von ihm, deren Töchterlein einen unreinen Geist hatte. Und sie kam und fiel nieder zu seinen Füßen. Die Frau war aber eine Griechin aus Syrophönizien und bat ihn, dass er den bösen Geist von ihrer Tochter austreibe. Jesus aber sprach zu ihr: Lass zuvor die Kinder satt werden. Es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot wegnehme und werfe es vor die Hunde. Sie antwortete aber und sprach zu ihm: Ja, Herr, aber doch fressen die Hunde unter dem Tisch von dem Brosamen der Kinder. Und er sprach zu ihr: Um dieses Wortes willen, geh hin. Der böse Geist ist von deiner Tochter ausgefahren. Und sie ging hin in ihr Haus und fand das Kind auf dem Bett liegen. Und der böse Geist war ausgefahren.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, gestern nach dem Vortrag in Stuttgart sprach mich ein junger Mann an, Student. Er sagt: Ich bin erst seit kurzem Christ, erst vor wenigen Wochen bin ich zum Glauben gekommen. Und meine Eltern halten überhaupt nichts davon. Sie sehen das total kritisch. Sie machen sich große Sorgen, dass ich da unter schlechte Einflüsse gerate. Ich kann gar nicht viel mit ihnen darüber reden. Was soll ich tun? Wie kann ich ihnen etwas davon nahebringen? Einer in seiner Familie. Wie soll man das verstehen? Menschen kommen aus einem und demselben Umfeld und reagieren völlig anders, wenn der Ruf des Evangeliums an sie ergeht. Ein Missionar gestern erzählte von einem Kollegen in einem islamischen Land. Der wurde massiv bedrängt mit Gewalt. Sie haben ihn unter Wasser getaucht und alles Mögliche versucht, um ihn zur Leugnung Jesu zu drängen, zu zwingen. Aber sie haben gemerkt, damit kommen wir nicht klar. Und dann änderten sie ihre Methode. Sie schickten ihm den Ortsimam ins Haus und der sollte mit freundlichen Worten mit ihm zusammen lesen den Koran und doch erkennen, dass der Islam ja doch der bessere Weg wäre. Es dauerte nicht lange, da kam dieser Ortsimam nicht mehr tagsüber, sondern in der Dunkelheit, ähnlich wie Nikodemus zu Jesus, weil er anfing zu fragen, ob das Neue Testament nicht möglicherweise doch wahr sein könnte, ob Jesus nicht doch Gottes Sohn wäre. Und es dauerte nicht lange, bis er anfing, in seiner kleinen Moschee von Jesus zu predigen. Momentan hat er sehr viel Ärger dort und man wird sehen, wie das ausgeht. Wir werden später noch von einem weiteren Imam hören. Das ist vielleicht das größte Geheimnis der Menschheitsgeschichte, liebe Gemeinde, dass die einen zum Glauben an Jesus finden und die anderen nicht. In allen Erdteilen dieser Welt ist das Gleiche. Vielleicht haben Sie vor wenigen Tagen von jenem jungen Geschäftsmann gelesen, der mit 30 schon Millionär war. Er hatte immer nächtelang zu Hause am Computer gesessen als junger Mann und da lief das Gerät heiß und dann konstruierte er im Keller seines Elternhauses eine Wasserkühlung. Und das wurde ein super Geschäftsmodell und machte ihn innerhalb weniger Jahre zum Millionär. Und er sagt, das war vor etwa 10 Jahren, ich hatte alles, was ich mir immer gewünscht hatte, Geld, Ansehen, Erfolg bei Frauen. Aber das Problem war, dass sich alles in mir leer und sinnlos anfühlte. Während der Woche betäubt er das mit harter Arbeit, am Wochenende durch Partys und Drogen. Und am Sonntagmorgen war der Kater wieder da. Und die Wende in seinem Leben kam, als er in seiner Bar zu Hause zwischen den Alkoholbeständen eine Bibel fand. Er sagt, die hat mir meine Schwägerin irgendwann mal geschenkt. Ich weiß nicht, wie sie so viele Jahre da überlebt hat. Und er fing an zu lesen und die Wahrheit der Bibel traf ihn schnell. Er traf auf Sätze wie den aus Johannes 3, Vers 36. Wer mich hat, hat das Leben. Wer mich nicht hat, hat das Leben nicht. Und Gott fügte es so, dass er in einen Gottesdienst kam, in dem das Evangelium gepredigt wurde. Und er begriff, Jesus lebt. Und ich kann mich an ihn wenden und er vergibt mir meine Schuld. Und er beschreibt das dann. Er sagt, es war, als ob mir eine riesige Last von den Schultern genommen worden war. In diesem Moment konnte auch ich allen Menschen vergeben, die mich je verletzt haben. Und dann änderte sich sein Leben radikal. Heute ist er verheiratet, Vater von 2 kleinen Kindern. und er versucht auch in seinem Unternehmen eine von der biblischen Ethik geprägte Umgehensweise zu etablieren. So viele verschiedene Geschichten, alle aus dem 21. Jahrhundert. Ein Student, ein Imam, ein Tüftler. Es sind so verschiedene Geschichten, dass es kein Begründungsmuster gibt. Warum ausgerechnet die? Man kann das nicht berechnen. Man kann keine Wahrscheinlichkeiten notieren, warum der eine möglicherweise eher zum Glauben kommt als der andere. Das geht ja schon mitten durch die Familien hindurch. Denken wir an die Zwillinge Jakob und Esau. Jakob wollte unbedingt den Segen Gottes haben. Und Esau hat das Drang gegeben für ein Linsengericht. Man kann es nicht berechnen. Im Neuen Testament gibt es nur eine Gruppe, die scheint besonders gefährdet zu sein. Das sind die professionellen Theologen. Aber selbst aus deren Reihen kommt es zu Bekehrungen. Denken Sie, Paulus, wenn es einen genialen, filigranen Theologen gab, dann Paulus. Und der Herr hat ihn zur Bekehrung geführt. Und er wurde noch filigraner, nachdem er sich bekehrt hatte. Denken Sie an Nikodemus oder denken Sie an diesen fast erstaunt klingenden Hinweis in Apostelgeschichte 6, Vers 7. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam, heißt es dort. Und Lukas schreibt das dort in der Apostelgeschichte nicht in einer Weise, dass das das Selbstverständliche der Welt wäre, sondern man hört richtig das Erstaunen raus. Es wurden sogar Priester dem Evangelium gehorsam und gläubig. Also die professionellen Theologen sind besonders gefährdet offensichtlich. Eine Gruppe bekommt in der Bibel eine besondere Zusage, ist auch interessant, und das sind die Kinder gläubiger Eltern. Sie erinnern sich an den Kerkermeister von Philippi, Apostelgeschichte 16, dem Paulus sagt, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Das ist nicht die Zusage, dass die sich alle bekehren, aber das ist die Zusage, dass da ein besonderer Segen drauf liegt und dass sie für ihre Kinder beten sollen und dann auch wirklich hoffen dürfen. Oder wenn Paulus in 1. Korinther 7, Vers 14 schreibt, dass wenn ein Elternteil gläubig wird, da sind Leute miteinander verheiratet, einer von denen bekehrt sich, sagt Paulus, dann schon sind eure Kinder heilig. Damit sagt er in 1. Korinther 7, Vers 14 nicht, dass die schon gerettet sind, die müssen sich auch noch bekehren. Aber sie stehen unter einem besonderen Schutz. Also das ist eine Gruppe, die gewissermaßen herausgehoben wird. Und trotzdem gibt es kein Glaubensgen. Jede Generation muss sich wieder neu bekehren. Und manche Leute haben Sehnsucht danach, glauben zu können. Wie der italienische Regisseur Franco Zeffirelli. Zeffirelli wurde in einem Interview gefragt, Signor Zeffirelli, was wäre Ihr Traum vom Glück? Und Zeffirelli antwortete, an Gott glauben. Und damit meint er, mein Traum vom Glück wäre, an Gott zu glauben, aber ich kann es nicht. Und vielleicht hat ihn diese Sehnsucht dazu getrieben, 1978 seinen berühmten Jesusfilm zu drehen. Und andere? Andere entdecken Gott plötzlich, ohne damit gerechnet zu haben. Zum Beispiel Anatoli Koryagin, der berühmte russische Bürgerrechtler aus den 80er Jahren. Koryagin machte 1987 ein erstaunliches Geständnis. Er sagte, Zitat, es war in Gefängnissen und Straflagern, wo ich die größte Entdeckung machte, den Glauben an Gott, das sichere Wissen, dass er da ist, wenn auch alles andere verschwindet. So viele unterschiedliche Zeugnisse. Und heute Morgen schenkt uns unsere Predigtreihe zum Markus-Evangelium eine ganz besondere Glaubensgeschichte. Sie haben das vor sich, es ist ein berührendes Kurzporträt, es ist eine sehr persönliche Szene. Man könnte hier auch wieder von einer unwahrscheinlichen Bekehrten sprechen. Die religiösen Voraussetzungen, die diese Frau mitbringt, könnten kaum schlechter sein, wie wir gleich sehen werden. Und trotzdem wird Jesus dieser Frau am Ende etwas bescheinigen, was er sonst zu keinem Jünger gesagt hat. Er wird ihr bescheinigen, Frau, dein Glaube ist groß. Es gibt noch einen Paralleltext zu Markus 17, das ist Matthäus 15. Die beiden Texte ergänzen sich ganz großartig. Und in Matthäus 15 steht das, dass Jesus zu dieser Frau gesagt hätte, Frau, dein Glaube ist groß. Wie kommt es dazu? Liebe Gemeinde, Markus hat sich bestimmt gefreut, diese Kurzbiografie seinen Lesern präsentieren zu dürfen. Er schreibt ursprünglich ja für die Menschen in Rom. Und in Rom gab es viele Heiden. Es gab viele, die eine ähnliche Geschichte gehabt haben dürften wie diese Frau. Und für die wird es bestimmt eine besondere Ermutigung gewesen sein. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie Markus da sitzt, das Evangelium schreibt und sagt, und diese Geschichte, diese Begebenheit, die müssen Sie auch noch hören. Kurz zum Zusammenhang. Wir erinnern uns, Markus 7 zu Beginn. Jesus hatte sich mit dem religiösen Establishment der Juden auseinandergesetzt. Er hat dort massive Ablehnung erfahren und das kritisiert, dass sie ihre menschlichen Traditionen über das Wort Gottes stellten. Also das waren Leute, da müsste man sagen, die hatten besonders gute Voraussetzungen, um zum Glauben zu kommen. Die hatten hunderte von Vorhersagen im Alten Testament, die genau zeigten, dass Jesus diese Vorhersagen erfüllte. Und sie sperrten sich in ihrer Mehrheit ganz besonders. Harte Gegenwehr. Und letzten Sonntag konnten wir dann sehen, worin das Haupthindernis für den Glauben besteht. Und zwar gilt das für alle Menschen. Das Haupthindernis für den Glauben für alle Menschen. Und Jesus hat gesagt, was es ist. Er hat seine Diagnose allgemeingültig formuliert. Er hat gesagt, das Problem ist die Bösartigkeit des Herzens. Und das ist eine Regel ohne Ausnahme. Sie erinnern sich vielleicht an Markus 7. Wir hatten das letztes Mal studiert, wo Jesus in Vers 21 sagt, von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Und in Vers 15 hatte Markus geschrieben, die Worte Jesu, nichts, was außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen, sondern was aus ihm herauskommt. Also, liebe Gemeinde, der große Glaubensverhinderer steckt in uns allen ganz tief drin. Das ist der große Glaubensverhinderer. Und das ist eine Regel ohne Ausnahme. Soweit waren wir gekommen. Und jetzt, heute Morgen, gehen wir den nächsten Schritt. Im Anschluss, im direkten Anschluss an diese ernüchternde und nüchterne Bestandsaufnahme, wo das Hauptproblem liegt. Unmittelbar danach berichtet Markus genau diese Bekehrungsgeschichte. Als wollte er uns sagen, Leute, so finster eure menschlichen Herzen auch sein mögen, so weit jeder Einzelne auch vom Reich Gottes entfernt sein mag, Gott kann trotzdem aus den schlimmsten Voraussetzungen heraus harte Menschenherzen weich machen. Gott kann trotzdem störrische Menschenherzen zu sich ziehen. Gott kann aus Leuten, die sich vorher an Götzen geklammert haben und Götzen hinterhergelaufen sind, Familienmitglieder des lebendigen Gottes machen. Und genau das geschieht hier. Paulus schreibt mal in 1. Thessalonicher 1, Vers 9, ihr habt euch bekehrt zu Gott, von den Abgöttern zu dienen, dem lebendigen und wahren Gott. Und genau das passiert hier im Leben dieser Frau. Also wir gucken uns den Text jetzt noch einmal im Zusammenhang an. Und er, nämlich Jesus, stand auf und ging von dort, nämlich aus Galiläa, in das Gebiet von Tyrus. Und er ging in ein Haus und wollte es niemandem wissen lassen und konnte doch nicht verborgen bleiben. Sondern alsbald hörte eine Frau von ihm, deren Töchterlein einen unreinen Geist hatte. Alarm. Gibt es überall in dieser Welt. Und weiter. Und sie kam und fiel nieder zu seinen Füßen. Die Frau war aber eine Griechin aus Syrophönizien und bat ihn, dass er den bösen Geist von ihrer Tochter austreibe. Jesus aber sprach zu ihr, lass zuvor die Kinder satt werden. Es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot wegnehme und werfe es vor die Hunde. Sie antwortete aber, sprach zu ihm, ja, Herr, aber doch fressen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. Und er sprach zu ihr, um dieses Wortes willen, geh hin. Der böse Geist ist von deiner Tochter ausgefahren. Und sie ging hin in ihr Haus und fand das Kind auf dem Bett liegen und der böse Geist war ausgefahren. Wir hatten zuletzt gesehen, dass Jesu Dienst in Galiläa jetzt auf die Zielgerade einbiegt. Das war sehr deutlich geworden. Der Druck nimmt zu von Woche zu Woche. Aber noch hat der Vater nicht das Signal zum Aufbruch nach Jerusalem gegeben. Also bevor sie die Hauptstadt ansteuern werden, von hier aus ist es ein Jahr etwa noch bis zur Kreuzigung. Grob gerechnet. Bevor sie jetzt gen Süden nach Jerusalem gehen sollen, zieht Jesus sich mit seinen Jüngern in die entgegengesetzte Richtung zurück, also nach Nordost. Nur noch diese kurze Ruhepause am Mittelmeer. Von Kapernaum aus überschreiten sie die Nordgrenze Israels in das Gebiet von Tyrus, wie hier steht. Das ist der heutige Südlibanon und die Ostküste des Mittelmeeres. Sie können sich das auf der Karte so in etwa vorstellen. Und damit entzieht Jesus sich für kurze Zeit seinen beiden Hauptgegnern, nämlich einmal den Pharisäern, die weiterhin Material sammeln für den Prozess gegen Jesus, um ihn zur Strecke zu bringen und ihn als Gotteslästerer zu überführen. Und er entzieht sich seinem zweiten Gegner, dem Herodes Antipas, also diesem Provinzfürsten, der auch eine Bedrohung für Jesus darstellte. Und wahrscheinlich ist dieser Gang über die Grenze in den Norden auch eine Vorsichtsmaßnahme. In Matthäus 15, Vers 21 wird das noch deutlicher. Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegend von Tyrus und Sidon zurück. Also er wollte eine Zeit lang gewissermaßen aus dem Radar verschwinden. Das war eine Vorsichtsmaßnahme, denn seine Stunde war noch nicht da. Auch aus dieser Gegend waren schon in den vergangenen Wochen Leute nach Galiläa gekommen, um Jesus zu hören. Das hatten wir in Markus 3, Vers 8 gelesen. Da waren Leute aus Tyros schon mal aufgetaucht. Markus 3, Vers 8. Und von Jerusalem und von Idumäa und von jenseits des Jordans und die aus der Gegend von Tyros und Sidon kamen in großen Scharen zu ihm, weil sie gehört hatten, wie viel er tat. Da waren die Kontakte offensichtlich entstanden. Und so hatte Jesus die Möglichkeit bekommen, mit seiner ganzen Mannschaft dort unterzukommen für ein paar Tage. Irgendjemand musste ihnen ja ein Quartier zur Verfügung stellen. Und so waren sie jetzt in Tyros. Und Tyros war tief heidnisch in geistlicher Hinsicht und hatte kulturell eine schillernde Vergangenheit. Zwischen 1000 und 500 vor Christus war es von phönizischen Seefahrern zur Blüte gebracht worden. Zu Davids Zeiten und Salomos Zeiten gab es eine gute Kooperation mit dem phönizischen König Hiram. Der hatte das Holz für den Tempelbau geliefert. Das war sehr erfreulich gewesen. Tja, und verhängnisvoll dann Isebel. Isebel, die Frau des Königs Ahab. Die Isebel hat den religiösen Einfluss der Phönizier verstärkt. Sie hat den Baalskult, diesen antigöttlichen Baalskult ausgebreitet und verankert dort in dieser Region. Dagegen hat ja Elia gekämpft, der Prophet. Und später dann im 4. Jahrhundert wurde die Stadt von Alexander dem Großen erobert, 332. Und von da an stark hellenistisch geprägt, also mit griechischer Kultur, mit griechischer Sprache. Das war auch nochmal eine ganz bestimmte religiöse Färbung, die diese Gegend dadurch bekam. Sie war durch und durch heidnisch. Sie war klassisch Multikulti geprägt. Und irgendwann war dann daraus eine römische Provinz geworden. Und das hatte die kulturelle Mixtur noch weiter durchgeschüttelt. Das ist Tyrus und Sidon. Da ist diese Frau aufgewachsen. Verwaltungstechnisch gehörte das Gebiet zur römischen Provinz Syrien und die Gegend selbst wurde auch in unserem Text hier Syrophönizien genannt. Das war also die Mischung zwischen der phönizischen Vergangenheit und der aktuellen Verwaltungsrechtssituation als römische Provinz Syrien. Also Syrophönizien, nicht zu verwechseln mit Libophönizien, das war die Region um Karthago. So, und plötzlich tritt nun dort in Tyros, wo Jesus mit seiner Truppe hinkommt und bevor er sich zurückziehen kann, in ihre Klausur betritt diese Frau den Plan. Diese Frau, von der wir nicht mal den Namen erfahren. Matthäus sagt, sie war kanaanäisch, das heißt, sie war nicht jüdisch, sie hatte keine jüdischen Vorfahren. Und Markus sagt, es war eine Frau aus Syrophönizien. Also er bezeichnet genauer die geografische, verwaltungstechnische Herkunft. Und nun gelingt es Markus, in diesen wenigen Versen, unterstützt durch Matthäus 15, in diesen wenigen Versen eine Glaubensgeschichte nachzuzeichnen, die sich niemand hätte ausdenken können. Man kann als Titel darüber setzen, Glaube ohne Geländer. Wenn Sie eine Überschrift für diesen Text suchen, dann schreiben Sie drüber, das wird gleich noch aufgelöst, Glaube ohne Geländer. In dieser Kurzbiografie enthüllt uns Gott drei überraschende Merkmale. Drei überraschende Merkmale, die den Glauben dieser Frau prägen. Und die letztlich dazu führen, dass der Herr ihr in Matthäus 15 einen großen Glauben bescheinigt. Und die Frage, die spannende Frage lautet, kennen wir diese drei Merkmale in unserer Beziehung zu Jesus? Woher wusste sie von Jesus? Nun, es war höchstwahrscheinlich das erste und letzte Mal, dass Jesus sich dort in dieser Region aufhielt. Aber sie wusste von Jesus natürlich durch die Leute, die in Galiläa gewesen waren, diese Tyrer. Und die hatten bestimmt in der Heimat davon berichtet. Und jetzt kommt Jesus dorthin und für die Frau, die in einer Notsituation ist, ist das so etwas wie eine letzte Chance, wie ein letzter Strohhalm in ihrer persönlichen Not. Und da nimmt sie alle Mut und alle Kraft, die ihr noch verblieben sind, zusammen und sie nimmt ihr Herz in beide Hände und stürzt damit zu Jesus. Hier steht in Vers 25, und sie kam. Das überliest man, das ist ganz wichtig. Und sie kam zu Jesus. Das heißt, sie hat von sich aus die Initiative ergriffen. Und das erste Merkmal, was wir hier entdecken und was sich dann als so segensreich erweisen wird, ist ihre Hilflosigkeit. Also das ist Punkt 1, Hilflosigkeit. Das ist das erste Merkmal ihres Glaubens. Sie deckt das nicht zu, sie überspielt das nicht, sondern sie wird mit ihrem ganzen Elend vor Gott offenbar. In Matthäus 15, Vers 22 steht, wie sie da ankam. Und sie, eine kananäische Frau, rief ihn an. Man kann auch übersetzen, schrie und sprach, erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids. Und so steht das auch hier. Und sie kam und fiel ihm nieder zu seinen Füßen. Ihre ganze Hilflosigkeit wird deutlich. Wahrscheinlich war sie verwitwet. Wir lesen nichts von einem Mann. Sie war alleinerziehende Mutter. Und dann diese furchtbare Sorge um diese Tochter. Vom Begriff her, der hier im Griechischen steht, wird die Tochter wahrscheinlich so um die 12 Jahre alt gewesen sein. Damals war man da schon etwas reifer als in späteren Zeiten. Wahrscheinlich war sie die einzige Tochter. Und haben Sie es gemerkt? Markus schreibt hier wörtlich Töchterlein oder Töchterchen. Da steht auch im Griechischen wirklich die Verkleinerungsform. Später redet er dann von Tochter, aber hier schreibt er Töchterlein. Und das hat seinen tiefen Sinn. Damit drückt er auf einfühlsame Weise die Zerbrechlichkeit aus. Töchterlein sagt man ja nicht einfach so normalerweise. Sondern das sagt man, wenn man vielleicht besonders bewegt ist. Damit will er auch zeigen, wie gefährdet die Situation ist. Töchterlein. Und wie innig die Mutter mitleidet. Und sehen Sie, was für ein Kontrast. Das Töchterlein wird umgetrieben von einem unreinen Geist. Was für ein Kontrast. Und wir hatten in Kapitel 5 gesehen, wir haben das ja genau studiert, was dämonische Besessenheit bedeuten kann, wie brutal das ist. Und die Mutter? Sie kann ihrer leidenden Tochter nichts helfen. Sie wird bestimmt versucht haben, sie liebevoll zu beruhigen, aber sie kann ihr nicht wirklich helfen. Ein einziger Ausbund von Hilflosigkeit. Und mit ihrer ganzen Hilflosigkeit schleppt sie sich zu Jesus und hält mit ihrer Not nicht hinter dem Berg und wird damit vor Jesus offenbart. Das ist das Erste, was ihren Glauben kennzeichnet, diese Hilflosigkeit. Sie deckt das auf, ihre ganze Angst deckt sie vor Jesus auf. Sie spielt nicht die Starke, sie gibt sich nicht cool. Sie bietet Jesus auch kein Geschäft an. Sie tut nicht so, als könnte sie seine Hilfe mit irgendeiner Gegenleistung vergelten. Sie kommt einfach bettelarm. Sie kommt, obwohl sie schreit, obwohl sie so erbärmlich schreit, ganz kleinlaut. Wir wissen nicht, was diese Frau sonst noch besaß, wer sie war im Einzelnen, ob sie teuer oder billig gekleidet war, ob sie aufwendig geschminkt gewesen ist oder mausgrau abgehärmt, das wird alles nicht gesagt. Aber sie war eine Mutter und sie hatte wahrscheinlich nur diese eine Tochter und sie musste mit ansehen, wie diese eine Tochter gequält wurde und wie sie litt und sie fand keine Hilfe. Und sie kommt damit zu Jesus. Phänomene von Besessenheit tauchen im Neuen Testament ja immer wieder auf und werden ganz klar auch nochmal von natürlichen Krankheiten unterschieden, obwohl die äußeren Kennzeichen bisweilen sehr ähnlich sein können. Verzerrtes Schreien, Zähneknirschen, Tobsuchtsanfälle oder dass jemand plötzlich übermäßige Körperkraft verspürt oder Zwang zum Wahrsagen hat. Und in allem diese quälende Unruhe, diese quälende innere Angst, als wäre man von einer anderen Macht gepackt und gesteuert. Wir wissen nicht, welche Art von Besessenheit die Tochter hatte, aber es muss für die Tochter und es muss für die Mutter eine ganz, ganz schreckliche Not gewesen sein. Wie oft hatte wohl diese Syrophönizierin schon vor ihren heidnischen Götzen um Hilfe geschrien? Sie gehörte von Haus aus wahrscheinlich zu den Anbetern der Astarte, das war eine kananäische Fruchtbarkeitsgöttin. Und sie merkte, Astarte kann mir nicht helfen. Die Götzen bleiben stumm, die Götzen bleiben taub, die Götzen bleiben ungerührt. Wie viele Enttäuschungen muss diese Frau hinter sich gehabt haben, wie viel unerhörte Gebete, wie viel vergebliche Versuche, wahrscheinlich auch wie viele nutzlose, nur noch schlimmer die Situation verschärfende exorzistische Rituale wird sie hinter sich gehabt haben. Und sie kann nichts tun. Aber sie kommt mit ihrer Hilflosigkeit zu Jesus und sie hält ihm ihre leeren Hände hin. Es ist ihr ganz egal, was die anderen Leute über sie denken, ob die das peinlich finden, wenn nur Jesus sich ihr zuwendet. Haben Sie das schon mal so gemacht? Sind Sie schon mal so zu Jesus gekommen? Dass Sie ihm gesagt haben, Herr, ganz egal, was alle denken, ich komme einfach nicht mehr weiter. Aber ich komme zu dir. Und diese Frau ist ein ganz gutes Bild für das, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat. Glückselig sind die geistlich Armen, denn die nimmt Gott an. Und mit geistlich Armen sind eben nicht geistlich Minderbemittelte oder Ungebildete gemeint, sondern Menschen, die Jesus ihre Bettlerhände hinstrecken, die kleinlaut sagen, ich brauche dich. Ich komme nicht mehr klar. Es ist nicht einfach, so hilflos zu werden und das so aufzudecken, weil unser Stolz oft so hartnäckig ist. Und deshalb ist Glauben für uns Mitteleuropäer genauso schwer wie für diese Frau und für jenen Medizinmann im Dschungel Indiens. Der hatte die Missionare hartnäckig bekämpft. Er hatte alles versucht, um sie aus der Gegend zu vertreiben und ihnen das Leben sauer zu machen. Und dann wurde sein eigenes Kind schwer krank. Und er war ja der Experte als Medizinmann und er hat alles versucht. Und seine Kunst hat nicht gereicht. Und irgendwann musste er sich das eingestehen, dass er nicht mehr weiterkam. Aber die Liebe zu seinem Kind war stärker als der Stolz des Medizinmanns. Und dann ist er zu den Missionaren geschlichen, sodass möglichst keiner mitgekriegt hat. Und die haben ihn auf Jesus hingewiesen. Und den hat er kleinlaut um Hilfe angebettelt. Und am Ende wurde er Christ. Und erfuhr Hilfe. Verstehen Sie, diese Hilflosigkeit, die wir vor Jesus zugeben, ist das erste Merkmal des großen Glaubens. In dieser zugegebenen Hilflosigkeit sind wir ganz auf Gott geworfen und wir geben das zu. Und diese Hilflosigkeit ist die Voraussetzung dafür, dass wir die Führung unseres Lebens bewusst in Gottes Hände legen. Der Dichter Siegfried Goos hat das in einem bewegenden Gedicht zum Ausdruck gebracht. Goos hat gelebt zwischen den beiden Weltkriegen, 1914 geboren, 1943 im Zweiten Weltkrieg gestorben, ist nur 29 geworden. Aber er war ein Mann, der Gott kennengelernt hat. Und er hat diese Hilflosigkeit, die nötig ist, damit wir Gottes Hilfe erfahren, in einem bewegenden Gedicht ausgedrückt. Erst muss die Nacht ganz dunkel sein, bis wir nach deinem Tage schreien. Dein Sturm muss unser Licht verwehen, bis wir auf deine Sterne sehen. Dein Meer muss brechen über Bord, bis dass wir hören auf dein Wort. Dann knien wir im schwanken Boot und rufen dich, den starken Gott. Dann sehen wir die eigene Schuld, dann flehen wir, hab doch Geduld. Dann suchen wir die Hand, die schlägt, weil sie allein uns hält und trägt. Schon immer gabst du mir Geleit, jetzt trittst du hart an meine Seite. Schon immer rief dein Wort mich auf, jetzt endlich muss ich achten drauf. Schon immer hast du mich gesucht, jetzt aber bleibt mir keine Flucht. Schon immer hast du mich gesucht, jetzt aber bleibt mir keine Flucht. Siegfried Goos. Hilflosigkeit, das ist das Erste. Und im nächsten Schritt dieses Gesprächs macht Jesus der Frau ein weiteres Merkmal bewusst, das ihren Glauben kennzeichnet. Und das Zweite ist Rechtlosigkeit. Also Punkt 1, Hilflosigkeit. Ich sagte ja, es seien überraschende Merkmale. Punkt 2, Rechtlosigkeit. Was sollte die denn machen? Ihre Voraussetzungen konnten nicht auswegloser sein. Auch schon rein menschlich-gesellschaftlich betrachtet. Sie war eine Frau und kein Mann. Es ging ihr um eine Tochter und nicht mal um einen Sohn. Sie war eine waschechte Heidin und kein Mitglied des alttestamentlichen Gottesvolkes. Also schlimmer geht's nimmer, würde man sagen. Und Markus markiert das auch. Er sagt in Vers 26, sie war eine Griechin aus Syrophönizien. Also ein Nachfahre derer, die durch Alexander den Großen hellenisiert worden waren. Griechische Sprache, griechische Kultur. Und von ihrer Geschichte her trug diese Frau im Licht des Alten Testaments betrachtet ein ganzes Bündel von Hypotheken mit sich herum. Das haben wir ja schon gesehen, sie war Kanaaniterin, also sie kam aus dieser Tradition, die von Isebel geprägt war, finsterster Baalskult. Höchstwahrscheinlich Anhängerin der Göttin Astarte, hatten wir gesagt. Dann der hellenistische Einfluss. Und als Syrophönizierin, römische Provinz, war sie eingebunden in das römische System. Ja, was für Einflüsse soll sie denn noch mit sich herumtragen? Und dann die rätselhafte Besessenheit ihrer Tochter. Schauen Sie mal, was für ein belastetes Leben. Von der persönlichen Situation her, von der Geschichte her, von der Kultur her, von der Tradition her. Und Jesus führt dieser Frau ihre ganze belastete Situation und ihre Rechtlosigkeit vor Augen. Und jetzt kommt dieser verwirrende Satz, Vers 27. Jesus aber sprach zu ihr, lasst zuvor die Kinder satt werden. Es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot wegnehme und werfe es vor die Hunde. Was? Das hat Jesus gesagt? Er sagt damit, du hast jetzt zunächst mal gar keinen Anspruch auf meine Hilfe. Gut, er hat gesagt zuvor, das ließ noch gewissermaßen Hoffnung übrig. Aber der Auftrag des Vaters war ja klar. Jesus sollte zuerst zu den Juden gehen. Sie waren der erste Ansprechpartner für Gottes Sohn. Erst sollten die Juden sich bekehren und dann sollen sie die ganze Welt zu Jesus rufen und in Gottes Reich einladen. So war der Plan. Deswegen, Sie erinnern sich, hat Jesus ja in Matthäus 10, als er die Jünger zum ersten Mal ausgeschickt hat, das war noch nicht der große Missionsbefehl, aber hat er in Matthäus 10 bei der ersten Aussendung gesagt, Matthäus 10, Vers 5 und 6, diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen, begebt euch noch nicht, also noch könnte man hier einfügen, nicht auf die Straße der Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das war die Reihenfolge. Und Paulus hat sich an diese Struktur später auch noch gehalten. Wenn er in eine Stadt kam, ging er immer zunächst wohin? In die Synagoge. Und dann auf den Marktplatz. Also das war der ursprüngliche Plan. Erst zu den Juden und die sollten gewissermaßen der Kanal werden, durch den das Evangelium in die ganze Welt fließt. Nicht umsonst sind die Juden so sprachbegabt. Jedenfalls sehr viele von ihnen. Also Israel ist nicht das einzige Ziel von Gottes Rettung und nicht das Endziel von Gottes Rettung, sondern Israel war gewissermaßen das Mittel zum Ziel, dass alle Welt zu Gott gerufen wird. Und so haben wir es ja vorhin in der Lesung in Jesaja 42 auch gehört, wo Gott durch den Propheten sagt, ich will dich, also dich, den Messias, zum Bund setzen für das Volk, nämlich für Israel, und zum Licht für die Heiden. Das ist von Anfang an bei Gott so geplant gewesen. Und deshalb auch, dieser sehr hart klingende Vergleich von Kindern und Hunden. Und die Frau hat das anscheinend sofort verstanden. Sie müssen wissen, mit den Kindern, ist klar, sind die Juden gemeint. Und mit den Hunden, alle Nicht-Juden, Heiden. Nun klingt das in unseren Ohren zugegeben noch härter als damals in den Ohren der Frau. Das muss man auch wissen. Denn das griechische Wort, das hier für Hund steht, das Jesus hier benutzt, ist nicht das Wort für den Straßenköter. Sondern es ist das Wort für den Schoßhund, für das Hündchen. Für den Haushund, der schon mit den Kindern spielte und auch unter dem Tisch dabei saß. Dieses griechische Wort wird hier verwendet und nicht das Wort für den kläffenden Köter. Ja? Also der kultivierte Hund, der beim Essen schon mal was abbekam, wenn er unter dem Tisch saß. Aber schlimm genug, auch die Hündchen sitzen nicht bei den Kindern am Tisch. Das heißt, die Juden kommen zuerst dran. Und Sie erinnern sich, wie Paulus das in Römer 1 sagt, ne? Das Evangelium ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden. Und dann sagt er, für jeden, der glaubt, zuerst für die Juden und dann für die Griechen. Da steht das gleiche Wort für zuerst wie hier, Proton. Also das ist Gottes Reihenfolge gewissermaßen. Das ist eine heilsgeschichtliche Vorgehensweise. Und Jesus hält sich gehorsam und exakt an diesen Plan, an die Reihenfolge des Vaters. Und er sagt das dieser Frau auch. Und wie reagiert sie? Vers 28, sie aber antwortete und sprach zu ihm, ja, Herr. Sie fügt sich. Und das ist das zweite Merkmal ihres Glaubens, diese eingestandene Rechtlosigkeit. Ja, ich habe keinen Anspruch eigentlich drauf, ich gebe es zu. Und Jesus brennt ihr diese Rechtlosigkeit ins Herz. Und jetzt passen Sie auf. Und gerade dadurch stärkt er ihren Glauben. Warum? Weil dadurch, dass er ihr diese Rechtlosigkeit bewusst macht, sie sich umso einseitiger auf was werfen muss? Auf seine Gnade. Auf den ersten Blick ist das eine harte Schule. Ist doch klar. Chrysostomus, der Ausleger der frühen Kirche, hat gesagt, das Wort, also Jesus ist ja auch das Wort, Johannes 1, hat kein Wort für die Frau. Die Quelle ist verschlossen. Der Arzt hält seine Medizin zurück. Aber sie akzeptiert diese Rechtlosigkeit und sagt, ja, Herr. Der Hoffnungsschimmer liegt in dem zuvor. Zuvor muss ich den Kindern was geben. Und Jesus gebraucht diesen Vergleich zwischen Heiden und Israel, zwischen Hunden und Kindern, als ein pädagogisches Mittel, um dieser Frau ihre Rechtlosigkeit Gott gegenüber vor Augen zu stellen. Denn du hast keinen Anspruch. So stehst du vor dem lebendigen Gott da. Moment mal, damit sagt er aber den Israeliten nicht, dass sie im Gegensatz zu den Heiden ein theologisches Recht vor Gott hätten, dass er sie annehmen müsste. Das sagt er den Israeliten damit nicht. Im Gegenteil, schauen Sie mal, die Israeliten stehen rechtlich letztlich genauso rechtlos vor Gott da. Gerade weil sie in der Heilsgeschichte eine privilegierte Stellung hatten. Gerade weil sie diese besondere Heraushebung von Gott erfahren haben, das hat Paulus ja nochmal geschrieben in Römer 9, Vers 4, da sagt er, sie, die Israeliten, ihnen gehört die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnis und die Gesetzgebung. Also sie haben das Alte Testament gekriegt und der Gottesdienst und die Verheißung. Ihnen gehören auch die Väter an. Und von ihnen ist der Menschlichkeit nach Jesus gekommen. Also die haben ein besonderes Vorrecht in der Geschichte von Gott genossen. Und trotzdem stehen sie vor Gott genauso rechtlos da. Denn je größer ihr Vorrecht, umso größer wäre ihre Verantwortung gewesen, Gott zu dienen. Und umso tragischer ihre ständige Rebellion, ihre ständige Widerspenstigkeit und Widerständigkeit. Und schon Jesaja, der Prophet, hatte das ja sehr deutlich gesehen. Wir haben das neulich in Markus 7, Vers 6 zitiert. Jesus beruft sich da ja auch auf Jesaja, der über Israel sagt, sie ehren mich mit ihrer Fassade, mit ihren Lippen, aber in ihrem Herzen sind sie fern von mir. Umso schlimmer, gerade wo sie so viele Vorrechte empfangen haben. Und darum steht Israel letztlich genauso rechtlos vor seinem Gott wie die Heiden. Und Jesaja fasst das zusammen in diesem Vers, der uns jetzt schon so oft begleitet hat, Jesaja 64, Vers 5, wo er Israel sagen lässt, alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid, wie ein besudeltes Kleid. Wir stehen schlecht da vor unserem Gott. Und dann heißt es weiter, wir sind verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden tragen uns fort wie der Wind. Rechtlos die Juden vor dem allmächtigen Gott, genauso wie die Heiden. Und Gott hat ihnen das immer wieder gesagt. Gott sagt ihnen durch Jesaja in Jesaja 53, du hast mir Arbeit gemacht mit deiner Sünde. Du hast mir Arbeit gemacht mit deiner Sünde. Und wenn ich dir trotzdem eine Chance gebe, dann weil ich dich liebe. So, und darum haben wir trotz dieser unterschiedlichen geschichtlichen Positionen im Endergebnis alle Menschen kein Anrecht darauf, von Gott angenommen zu werden. Alle haben kein Anrecht. Das Herz, siehe den Abschnitt davor, ist böse bei allen in gleicher Weise. Und Paulus wird diesen Befund im Römerbrief später nochmals beweisen. Da wird er in Römer 2 und 3 Juden und Christen miteinander, Juden und Heiden miteinander vergleichen. Und er wird das Ergebnis nochmal festschreiben, dasselbe Ergebnis, was auch Jesaja festgeschrieben hat. Römer 3, Vers 8, da gibt es nichts zu beschönigen. Römer 3, Vers 9, Entschuldigung, da sagt er, wir haben sowohl Juden als auch Christen überführt, dass sie alle unter der Sünde sind. Sowohl Juden als auch Griechen überführt, sowohl Juden als auch Griechen überführt, also Heiden, dass sie alle unter der Sünde sind. Und in Römer 3, Vers 22 wird Paulus es nochmal sagen und Vers 23, es ist kein Unterschied, sie haben alle gesündigt, also Juden wie Heiden, und sie verfehlen alle die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Sie sind alle in der gleichen Rechtlosigkeit vor dem allmächtigen Gott. Und liebe Gemeinde, das ist das zweite Merkmal des Glaubens, dass wir diese Rechtlosigkeit erkennen und zugeben. Und da muss Gott uns erstmal die Augen öffnen. Werner de Boer, der war schon Pfarrer, der war schon Theologe, der hat schon theologische Bücher geschrieben und er hat im Nachhinein gesagt, er hätte nie ein erschrockenes Gewissen gehabt. Und es wäre ihm nie klar gewesen, was für ein verlorener und verdammter Mensch er vor dem heiligen Gott wäre. Also wie rechtlos er wäre. Und dann ist es 1945 passiert, in den Wirren der Endphase des Zweiten Weltkrieges, dass de Boer, obwohl er Pfarrer war, seine anvertraute Gemeinde in Stolp auf der Flucht verlassen hat. Und er hat sie einfach im Stich gelassen. Und kurz danach wurde ihm klar, was er getan hat. Und er sagt das wörtlich so. Und dann kam es. Ich hatte keine einzelne schreckliche Tat begangen. Aber in den Wochen des äußeren Zusammenbruchs 1945 kam ich auch in mir selber völlig ans Ende. Und ich musste erkennen, wer ich wirklich war. Da war an mir nichts, nichts mehr, worauf ich mich vor Gott noch stützen konnte. Jeder Boden unter meinen Füßen war dahin. Und nun erfuhr ich, dass uns über diesem Abgrund der Verlorenheit nur die Arme des gekreuzigten Christus halten können, der an unserer Stelle das Gericht erlitt und zum Fluch wurde und unsere Schuld getragen hat. Verstehen Sie, das war der Durchbruch, dass de Boer erkannte diese Rechtlosigkeit, mit der er vor dem heiligen Gott dastand. Da wurde mir erst der Teppich unter den Füßen weggezogen. Und schauen Sie, je klarer mir diese Rechtlosigkeit ist, umso mehr werde ich um Gnade betteln. Und das ist Glaube ohne Geländer. Das ist Glaube ohne Geländer, dass ich alle meine vermeintlichen eigenen menschlichen Sicherheiten Gott gegenüber, die ja sowieso nur Täuschungen sind, aufgebe, ganz bewusst. Und schauen Sie, alle religiösen Versuche, diese Rechtlosigkeit Gott gegenüber zu verharmlosen oder zu ermäßigen oder irgendwie auszubalancieren, all diese Versuche bringen uns nicht näher zu Gott hin, sondern weiter von Gott weg. Und das ist das Kennzeichen aller religiösen Systeme, dem Menschen so ein Stückchen mehr Recht Gott gegenüber zu erobern. Das ist das Wesen des Katholizismus, ja? Da wird doch in die Waagschale des Menschen, werden die Fürsprache der Heiligen noch reingelegt und Maria legt noch mal ein gutes Wort ein und dann kommen noch ein paar gute Taten dazu und die kirchliche Institution trägt ihren Teil auch noch dabei und so wird am Recht des Menschen gebastelt und seine Totalverlorenheit vor Gott ein Stückchen überdeckt. Und was macht das? Es führt dazu, dass der Mensch sich weniger auf die Gnade angewiesen weiß, dass er stolzer und sicherer wird gegen Gott gegenüber, dass er ein Geländer um seinen Glauben herumzubauen beginnt, aber dieses Geländer wackelt, er merkt es nur noch nicht. Und Jesus macht genau das Gegenteil. Jesus baut alle Geländerteile ab, Glaube ohne Geländer. Und jetzt, schauen Sie, jetzt ist der eigentliche Grund, der tiefste Grund dafür zutage, warum Jesus dieser Frau scheinbar so hart begegnet. Weil er ihr alle menschlichen Krücken und alle menschlichen Geländerteile aus der Hand schlägt. Weil er ihr alle menschlichen Rechtsansprüche und alle frommen Rechtsansprüche vor Gott zerschlägt. Warum? Damit sie sich umso einseitiger auf ihn und auf seine Gnade verlassen möge. Und damit ihr Glaube in dieser Weise wachsen kann. Und der Plan geht auf. Schauen Sie, wie die Frau reagiert. Das Neue Testament sagt ja ganz klar, Jesus wusste immer genau, was mit den Menschen los war, die ihm begegneten. Jesus konnte im Unterschied zu uns den Leuten gewissermaßen hinter die Stirn sehen. Er konnte ihnen ins Herz schauen. Und Jesus wusste, dass diese Frau nicht aufgeben würde. Und darum hat Jesus den Glauben dieser Frau gewissermaßen auf die Probe gestellt und unter Spannung gesetzt, damit er wachsen konnte. John MacArthur hat es auf den Punkt gebracht. Er sagt, Jesus hat den Glauben dieser Frau geprüft, um ihn zum Aufblühen zu bringen. Er hat diese Hindernisse aufgebaut, nicht um die Frau wegzustoßen, sondern um sie immer enger zu sich zu ziehen. Und Jesus erreicht sein Ziel. Diese Frau bleibt dran. Und in diesem Ringen mit Jesus wächst ihr Glaube so sehr, dass Jesus am Ende über diesen Glauben sagen kann, Frau, dein Glaube ist groß. Das ist die Methode unseres Herrn. Und das geschieht aus Liebe. Dass das Geländer weggestoßen wird. Und schauen Sie, manchmal müssen wir auch unter Menschen gewisse Geländer wegnehmen. Mir fiel ein die Situation, wenn man so als kleiner Pöks Fahrradfahren gelernt hat. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch so gemacht wird. Aber ich erinnere mich noch gut dran, dass wir so Stützräder an unser Rad bekamen. Das war ganz komfortabel, denn man konnte sich da draufsetzen und fiel nicht um. Das war sehr angenehm. So. Und irgendwann ging's aber mal daran, dass die Stützräder weggenommen wurden. Denn sonst hätte man nie gelernt, Fahrrad zu fahren. Und das Wegnehmen der Stützräder war vordergründig ein unfreundlicher Akt. Aber es war in der Sache ein liebevoller Akt. Weil er die Voraussetzung dafür war, dass der Kerl fahren konnte auf einem Fahrrad. Also Wegnehmen von Geländer, ein Akt der Liebe. Und so ist es bei Jesus ja auch, ein Akt der Liebe. Das ist nicht brutal, sondern das ist absolut notwendig, damit diese Frau sich auf nichts anderes mehr verlässt, auf keine religiösen Stützräder mehr verlässt, als allein auf Jesus und sein Erbarmen und seine Gnade. Und so kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Auf diese Weise schenkt Gott dieser Frau ein drittes Merkmal, das ihr Glaube bekommt. Und dieses dritte Merkmal brauchen wir genauso dringend wie diese Hilflosigkeit und diese Rechtlosigkeit. Und das dritte Merkmal ist Vorbehaltlosigkeit. Das dritte Merkmal dieses Glaubens ist Vorbehaltlosigkeit. Verse 28 und 29. Sie antwortete aber und sprach zu ihm, ja, Herr. Aber doch fressen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. Und er sprach zu ihr, um dieses Wortes willen, geh hin, der böse Geist ist von deiner Tochter ausgefahren. Und sie ging in ihr Haus und fand das Kind auf dem Bett liegen und der böse Geist war ausgefahren. Diese Frau sagt uneingeschränkt ja. Ja zu Gottes Weg, ja zu Gottes Bedingung. Als Jesus diesen Vergleich mit den Kindern und den Hunden bringt, da begehrt sie nicht auf. Da sagt sie nicht, na, das ist doch ungerecht und es sind doch alle Menschen gleich und warum zuerst die Juden und ich bin genauso wertvoll und wie kannst du so intolerant sein und was sollen diese ganzen dogmatischen Vorurteile? Von all dem sagt sie nichts. Sie sagt einfach, ja, Herr. Ich habe keinen Rechtsanspruch. Ich habe kein einklagbares Recht. Aber ich vertraue dir vorbehaltlos und doch, wenn es so ist, Jesus, und ich habe kein Anrecht, so bin ich doch schon zufrieden mit den Brocken, die vom Tisch runterfallen. Aber erbarme dich nur über mich. Du Du bist meine Hoffnung. Du bist der Herr. Da steckt auch das Wort Gott letztlich, die Bedeutung Gott drin. Das war ihr wahrscheinlich noch nicht so theologisch bewusst, aber es war ihr klar, sie hat es hier mit dem Herrn, mit dem Kyrios zu tun. Und dem kann man sich nur vorbehaltlos anvertrauen oder gar nicht. Und ich habe noch mal zu dem Begriff Vorbehaltlosigkeit die Synonyme studiert, also andere Wörter, die dafür verwendet werden. Und es passt total. Ein Synonym für Vorbehaltlosigkeit ist Unbedingtheit. Das ist ihr Glaube. Sie sagt unbedingt, egal was Jesus macht, er hat recht. Rückhaltlosigkeit. Ich nehme mir nicht noch irgendeine zusätzliche menschliche Sicherung, sondern ich vertraue Jesus. Uneingeschränktheit. Ein weiteres Synonym für Vorbehaltlosigkeit ist Vertrauen. Bedenkenlosigkeit, Vorbehaltlosigkeit. Ich habe keine Bedenken, auch wenn mein verzagtes Herz manchmal ein bisschen zittert. Aber ich weiß, Jesus ist treu. Bedingungslosigkeit. Ja, und wie ich schon sagte, Vertrauen. Das sind alles Synonyme für Vorbehaltlosigkeit. Und genau das ist die seelsorgerliche Wirkung dieses Gesprächs, das Jesus mit dieser Frau führt, dass diese Vorbehaltlosigkeit wächst, dass der Glaube ohne Geländer wächst, dass es Glaube ohne Netz und doppelten Boden. Und gerade diesem Glauben bescheinigt Jesus, dass er stark sei. Warum ist er stark? Weil er seinen ganzen Halt allein in Jesus hat und in seiner Zuverlässigkeit und in seiner Gnade. Der Glaube, der ist wie ein Kind, das vom hohen Schrank abspringt in die Arme des Vaters. Werden sich viele von uns daran erinnern, vom hohen Schrank, und man sprang juchzend runter und ahnte vielleicht nichts von der Gefahr, weil man vertraute. War das naiv? Nein, das war realistisch. Das war auch nicht naiv. Der Vater fing einen ja auf. Darauf konnte man sich verlassen. Vorbehaltlosigkeit. Und diesen Glauben bekommt diese Frau. Nochmal, John MacArthur hat gesagt, Jesus hat die Hindernisse aufgebaut, nicht um sie wegzustoßen, sondern um sie umso enger zu sich zu ziehen. Und liebe Gemeinde, genau diesen Glauben will Jesus uns schenken. Und genau diesen Glauben will Jesus in uns formen, will er in uns wachsen lassen. Und darum mutet Jesus auch uns zu, und jeder von uns könnte da seine Geschichte erzählen, dass wir auf manche Antworten manchmal länger warten müssen. Das war ja schon hart. Also Matthäus berichtet noch etwas, was wir bei Markus nicht finden, aber was dazugehört, nämlich als sie ihn zunächst anspricht, diese Frau, da heißt es dann in Matthäus 15, Vers 23, also sie sagt, Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Und dann heißt es zunächst in Matthäus 15, Vers 23, er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Das gehörte zur allerersten Antwort dazu. Das gehörte auch gewissermaßen zu diesem seelsorgerlichen Prozess. Und dann fragt sie nach. Und dann sagt Jesus ihr das mit den Hunden und den Kindern. Und all dies führt dazu, Jesus überschaut es ja. Also wir müssten da seelsorgerlich sicherlich vorsichtiger sein, aber wir sind nicht Jesus. Aber Jesus wusste, wohin er diese Frau führen wollte. Und auch uns mutet er aber zu, dass wir auf manche Antworten länger warten müssen. Überlegen Sie mal, an welchem Punkt das Gott bei Ihnen gemacht hat. Auf manche Antworten müssen wir einfach länger warten. Aber wenn Jesus uns warten lässt und wir manches nicht verstehen, dann liegt es nicht daran, dass er uns nicht liebt. Sehen Sie sich diese Situation an. Und am Ende wird alles gut. Vers 29. Und er sprach zu ihr, um dieses Wortes willen, geh hin. Der böse Geist ist von deiner Tochter ausgefahren. Und sie ging hin in ihr Haus und fand das Kind auf dem Bett liegen. Und der böse Geist war ausgefahren. Jesus schickt diese Frau jetzt zurück in ihr Lebensumfeld. Und er selbst schenkt es ihr, dass mit dieser Tochter alles gut wird. Das ist eine Fernheilung. Und die Frau kommt zurück in ihr Haus und sie kann eine gesunde, befreite Tochter in ihre Arme schließen. Und es ist erstaunlich, wie detailliert Markus berichtet. Er gibt uns nämlich einen Hinweis darauf, wie erschöpft diese Tochter gewesen sein muss. Sie fand das Kind auf dem Bett liegend. Warum fand sie es auf dem Bett liegend? Weil wahrscheinlich dieser Akt, dass der böse Geist ausgefahren ist, ganz schön anstrengend war. Wir haben ja in Markus 1 so einen Hinweis darauf, was passiert, wenn ein böser Geist ausfuhr von einem Menschen. Da steht in Markus 1, Vers 26, da zerrte ihn, also das war ein Mann, der unreine Geist, hin und her und schrie mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Und wir wissen nicht, was im Einzelnen mit dieser Tochter geschehen ist. Aber sie ist da erschöpft, aber glücklich und dankbar und befreit. Und die Mutter wird sie in die Arme geschlossen haben und ihr erzählt haben, wem sie das alles verdanken. Und so wird diesen beiden dort im heidnischen Tyros Leben neu geschenkt. Natürlich zu dem Zeitpunkt war Jesus noch nicht am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Er war noch nicht auferstanden. Die Frau hatte noch nicht den ganzen Überblick über all das, was er schenken würde. Aber Jesus bescheinigt dieser Frau, dein Glaube ist echt. Du vertraust Jesus wirklich. Und deswegen dürfen wir sicher sein, als das ein Jahr später dann geschah, als Jesus die Strafe für unsere Schuld auf sich nahm am Kreuz und den Tod durch seine Auferstehung besiegte. Da wird diese Frau noch weiter in ihrem Glauben gestärkt worden sein. Und es spricht vieles dafür, dass sie auch mit dabei war, als Jesus diese 500 nach der Auferstehung in Galiläa versammelt hat. Paulus sagt ja, mehr als 500 Leute auf einmal. Es spricht sehr viel dafür, dass sie dabei gewesen ist. Und dass sie auch diese Predigt von Jesus gehört hat und sich zurüsten ließ für den Missionsauftrag, der jetzt vor ihnen lag. Aber jetzt diese Stunde hier, die wir in Markus 7 haben, das ist der Anfang. Und was in der kleinen Welt dieses Haushalts dort in Syrophönizien passiert, in diesem Mikrokosmos, wenn man so will, das ist wie eine Vorschau auf etwas Größeres. Das ist schon wie ein Wetterleuchten der künftigen Missionsgeschichte. Und Gott hat versprochen, noch vielen Menschen diesen Glauben zu schenken. Diesen Glauben, der all diese Merkmale trägt, die wir bei dieser Frau finden können. Die Hilflosigkeit, die Rechtlosigkeit und die Vorbehaltlosigkeit. Glauben ohne Geländer. Glauben, der sich allein auf Jesus stützt, der allein an Jesus hängt und sich an alles hängt, was Jesus in seinem Wort versprochen hat. Ob Tyros oder Hannover, das macht keinen Unterschied. Überhaupt nicht. Jesus sucht überall Leute, die sich auf diesen Glauben einlassen. Jesus sucht überall Leute, die mit ihrer Hilflosigkeit zu ihm kommen, die ihre Rechtlosigkeit einsehen und akzeptieren und die sich vorbehaltlos in seine Hände begeben. Und die dann erfahren werden, dass er sie durchträgt, dass er auch mit ihnen in ihr Haus geht und dass er immer einen Weg hat für den nächsten Tag. Und dass wir getrost in unser Haus und in unsere Wohnung zurückkehren können. Und es ist nicht immer so, dass uns da jemand erwartet, der plötzlich wieder gesund geworden ist. Es ist auch manchmal so, dass wir in ein Haus kommen und jemand liegt auf seinem Sterbebett. Und Jesus erweckt den nicht wieder auf. Auch dafür haben wir Fälle in der Bibel. Aber er geht mit und er macht es richtig. Und er sorgt für uns. Und er ist uns treu und bringt uns durch. Tyros ist kein Einzelfall geblieben, Gott sei es gedankt. Und was in Syrophönizien möglich war, das kann auch in einer kleinen muslimischen Republik in Russland passieren. Das ist eines so unwahrscheinlich wie das andere. Und in Hannover ist es genauso unwahrscheinlich. Ich erzähle es zum Schluss noch. Friedemann Wunderlich, der Leiter der Südosteuropa-Mission, hat uns das mal berichtet. Und einer der Mitarbeiter, von denen die gestern in Stuttgart waren, hat mich auch nochmal dran erinnert. Der Mann lehrte als Imam in einer Dorfmoschee. Und dann begegnete Jesus. Wie? Durch ein Traktat. Auf diesem Traktat ist ein Bestellformular für eine Bibel angeheftet. Sie kennen sowas. Und er füllt dieses Traktat aus und beginnt, die Bibel zu studieren. Er hatte nie etwas von einem Christen gehört bis dahin. Er wusste nichts von Jesus. Außer dem, was im Koran über Isa gesagt wird. Und das ist eine Verfälschung, das ist eine Karikatur von Jesus, was der Koran über Isa schreibt. Der ist nicht am Kreuz gestorben, der ist nicht auferstanden. Und dieser Imam fordert die Bibel, wie gesagt, an. Und er fängt an, sie zu lesen. Und er ist so bewegt. Er war jahrelang auf der Suche. Er hatte keine Antworten gefunden. Beispielsweise, wenn der Koran sagt, Isa wird mal wiederkommen. Warum sollte Isa wiederkommen? Er hat das alles nicht verstanden. Und er liest das und er begegnet Jesus und er kommt zum Glauben an den lebendigen Gott, ohne einen einzigen Christen bis dahin getroffen zu haben. Und dann fängt der Imam an, in seiner Dorfmoschee die Bibel zu predigen und das zu sagen, was das Neue Testament über Jesus verkündigt. Und die hören sich das erstmal alle ganz geduldig an. Und nach einigen Wochen werden einige Ältere nervös und sagen, irgendwie ist das so ein bisschen anders hier als früher. Und sie kommen nicht so richtig klar damit. Und dann sind sie in die Hauptstadt gefahren und haben es dem Mufti vorgelegt. Und der Mufti, der hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, das geht ja gar nicht. Und dann hat er den Imam einbestellt. Der hatte in der Zwischenzeit Kontakt zu Christen bekommen, der hatte sich taufen lassen. Und der Mufti hat gesagt, jetzt ist Schluss, das geht überhaupt nicht, du musst das Land verlassen. Und der Imam hat gesagt, das kann ich nicht, es ist mein Land, es ist meine Heimat. Ich liebe die Menschen hier, ich kann nicht einfach abhauen. Schließlich ist er in eine andere Region gezogen und dort als Missionar geblieben. Glaube, Glaube ohne Geländer. Und so, ihr Lieben, macht Jesus es bis heute. Und darum gibt es für jeden, der die Sehnsucht von Zeffirelli kennt. Sie wissen, dieser Zeffirelli, der gesagt hatte, das wäre mein Traum, an Gott glauben zu können. Es gibt wirklich Hoffnung und es gibt einen Weg zu einer klaren Antwort. Zeffirellis Traum vom Glück kann wahr werden, auch für Sie. Und ich stelle mir in Gedanken vor und damit schließe ich, was passiert wäre, wenn der Regisseur, als er vor einigen Jahren seinen Jesusfilm drehte, wohl diese Frau aus Syrophönizien getroffen hätte. Irgendwo dort an der libanesischen Grenze. Und er hätte sie fassungslos gefragt und hätte gesagt, wie bist du zu diesem Glauben gekommen? Was hast du gemacht? Hast du meditiert? Hast du ein Kloster besucht? Und was hätte unsere Syrophönizierin ihm wohl geantwortet? Sie hätte gesagt, mit leeren Händen kam ich zu Jesus. Aber mit dem bisschen, was ich von ihm wusste, habe ich ihn gesucht, habe ich gefleht, habe ich ihn angebettelt. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und ich habe so lange gerufen, bis ich seine Antwort hatte. Und ich stelle mir vor, wie Zeffirelli zurückfragt, aber ich, was soll ich heute tun? Und sie würde ihm antworten, genau dasselbe. Ruf Jesus an, denn er hat es selbst versprochen. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an bei Jesus, so wird euch aufgetan. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du heute genauso real lebst, wie du gelebt hast, als du dieser Frau begegnet bist. Und dass dieses Wunder immer wieder geschieht, dass wir mit unseren unterschiedlichsten Biografien dir begegnen. Und dass du die Macht hast und die Überzeugungskraft, Herzen zu verändern und zu öffnen für deine Vergebung und für deine Liebe. Und Herr, wir, sofern wir dich schon finden durften, danken dir dafür. Wir danken dir, dass wir glauben dürfen. Wir danken dir, dass wir in einer Linie mit dieser Syrophönizierin stehen dürfen. Dass wir Heiden sind, die den Retter gefunden haben, der aus dem Volk Israel kam. Wir danken dir dafür, Herr. Und wir bitten dich, lass noch viele dazukommen, auch hier in Hannover. Auch viele, die in den Straßenbahnen sitzen, die während wir hier Gottesdienst gefeiert haben, an unserem Haus hier vorbeigefahren sind. Lass noch viele, viele dich finden. Du lieber guter Herr. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.